24/7. Der Podcast des Evangelischen Klinikums Bethel.
Xenia Neise-Meyer ist zu Gast im Podcast 24/7. Herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, schön, dass Sie gekommen sind. Frau Neise-Meyer, zu Beginn einmal die Frage: Was ist das Schöne an Ihrem Beruf? Woran Sie spontan denken? Ohne vielleicht jetzt schon ausführlich zu erzählen, was Sie eigentlich machen. Was ist das Schöne?
Für alles irgendwie zuständig zu sein und im Grunde die Pflege so eine ganz koordinierende Funktion hat. Pflege ist überall dabei, aber trotzdem mittendrin.
Nach meiner Erfahrung im Krankenhaus hätte ich, wenn Sie es nicht selber jetzt gesagt hätten, gesagt, für alles verantwortlich zu sein. Sie arbeiten wohl in der Pflege, das haben Sie aber jetzt selbst schon erzählt. Das heißt, gehen wir mal in medias res. Wo arbeiten Sie denn bei uns hier im EVKB und was ist Ihr Schwerpunkt?
Ich arbeite auf der Station AB2, das ist das Bauchzentrum im Johannisstift, zusammengesetzt aus der Klinik für Innere Medizin, Gastroenterologie und der für Allgemein- und Viszeralchirurgie. Wir arbeiten zusammen, haben aber trotzdem alle, die wir da in der Pflege so arbeiten, schon unseren Schwerpunkt und ich habe eher so einen chirurgischen Schwerpunkt.
Das klingt jetzt schon nach ziemlich viel, also Bauchzentrum klingt erstmal mächtig gewaltig, so ein Zentrum, und wir ahnen, im Bauch ist eine ganze Menge los, gerade in Krankheitsphasen. Gibt es so typische Krankheitsbilder, die Sie so sagen können, wo Sie sagen, das ist tägliches Thema bei uns, oder ist das sehr vielfältig?
Es ist schon sehr vielfältig. Das heißt ja Allgemein- und Viszeralchirurgie. Das heißt, wir setzen im Grunde bei der Schilddrüse an und arbeiten uns vor ganz bis, ne, über den ganzen Bauchraum bis ganz zum Ende des Verdauungstrakts. Also es gibt schon ganz viele unterschiedliche Sachen. Das gibt einfach, geben einfach die Fachbereiche her. Oft ist das auch so, dass PatientInnen kommen mit einer, zum Beispiel Divertikulitis, eine Erkrankung, die wir erstmal internistisch behandeln, und dann klappt das vielleicht konservativ alles nicht.
Können Sie da mal für mich als Laien noch ein bisschen sagen, was sich dahinter verbirgt?
Also in der Gastroenterologie beschäftigen wir uns mit dem Verdauungssystem und da gibt's, ne, Mund, Speiseröhre, Magen, Dünndarm, Dickdarm, ne, Enddarm. So ganz, ganz grob gesagt.
Ich noch mit Biologie.
Genau. Und dann kann es sein, dass es diesem Darm nicht besonders gut geht. Der kann mal Ausstülpungen bekommen und die findet man dann, wenn man dann so zur Vorsorge geht, zur Darmspiegelung, kann man die mal finden. Ne, erstmal nicht unbedingt so ein Problem. Das sieht ein kleines bisschen aus wie so eine Gewürzgurke, wenn dann der Darm so Ausstülpung nach außen hat, ne, wenn man sich das auf so verschiedene Bildgebungen anguckt. Aber im Grunde sieht das vielleicht so ein bisschen aus, als hätte der Pickel so nach außen. Da kann sich was drin ablagern, das kann sich entzünden. Dann haben die Leute Bauchschmerzen, kommen zu uns und sagen, was ist da los? Und dann versucht man diese Entzündung so konservativ, so mit Medikamenten, Antibiotika in den Griff zu kriegen. Und wenn das nicht gelingt oder das häuft sich, dann muss das operiert werden. Und dann haben wir den gleichen Patienten, die gleiche Patientin. Und die ist dann bei uns nicht mehr internistisch, sondern chirurgisch. Ganz oft haben Menschen Probleme mit ihren geilen Gängen oder mit der geilen Blase, mit geilen Steinen. Und dann versuchen wir das erst so internistisch in den Griff zu kriegen. Da haben wir in der Endoskopie viele Möglichkeiten, das auch zu machen. Und wenn das nicht gelingt oder das gehäuft auftritt, dann werden diese Menschen chirurgisch wieder bei uns auftauchen. Und dann sorgen wir dafür, dass die Gallenblase rauskommt und keine Probleme mehr macht.
Okay, also das ist ja ein wichtiger Punkt, das nochmal zu verstehen, dass man wissen kann, in so einem Bauchzentrum ist im Überblick sozusagen alles, was krankheitsmäßig mit dem Bauch zu tun hat und sich in dieser Region befindet, gut versorgt und behandelt. Und wir haben ja auf der einen Seite das Phänomen, es gibt eine große Differenzierung mittlerweile in der Medizin und Pflege und dadurch auch in der Therapie, aber man muss dann sozusagen nicht mehr die Abteilung wechseln, sondern man kann sozusagen auch an einer Stelle bleiben und kriegt trotzdem das, was der Patient braucht oder die Patientin.
Ja, wir profitieren, glaube ich, schon sehr. Also unsere PatientInnen und wir als Team profitieren davon, dass die Wege so kurz sind, dass man gut auch mal sagen kann, da müsste jetzt mal ein chirurgisches Konzil laufen und die Chirurgen sind halt 10 Meter in die Richtung. Ja. Das ist schon ganz gut. Wir haben ja auch viel mit DarmkrebspatientInnen zu tun. Wir sind ja auch Darmkrebszentrum im Transit. Und das ist halt noch das andere große Thema, was wir da haben. Und es ist echt ein Gewinn, glaube ich, für die PatientInnen, wenn die dann ein bisschen später wiederkommen, wenn die Entzündung abgeklungen ist und man dann operieren kann, dann ist die Situation mit Sicherheit neu und gruselig, aber die Station ist es nicht und die Leute, die da rumlaufen, sind es nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass das für viele auch eine Erleichterung ist, dass dann bei der großen, unbekannten Situation trotzdem bekannte Komponenten mit dabei sind.
Heißt ja aber wahrscheinlich auch, dass Sie eine ganze Bandbreite von Fällen haben, wo Patienten kommen mit einer unklaren Problematik und es erstellt sich vielleicht etwas als leicht behandelbar heraus und so, aber wahrscheinlich auch mit einer Entwicklung manchmal zu sehr schweren Fällen und glaube ich ja auch sehr langen Fällen, die da bei Ihnen die Zeit zubringen können, ist ja häufig auch Sachen, die nicht innerhalb von 3 Tagen erledigt sind.
Das finde ich so spannend an unserem Fachbereich. Also wir haben mal Menschen, die kommen und kriegen ihre Schilddrüse entfernt oder Leute, die kommen, kriegen ihre Gallenblase entfernt oder die haben eine Hernie, also so eine Ausstülpung, so einen Nabelbruch. Mhm. Und das sind dann so kleine Geschichten. Das sind dann Menschen, die haben nicht so einen hohen Beratungsbedarf. Die sind dann in der Regel fit und die können dann auch danach so wieder nach Hause gehen. Das ist kein Problem. Und dann haben wir eben die großen Fälle, ne? Jemand kriegt ganz plötzlich stärkste Bauchschmerzen, taucht bei uns in der Notaufnahme auf, wir machen ein bisschen Bildgebung und auf einmal steht dann da, ne? Oh, wir haben einen ganz dringenden Verdacht, dass sie eine Krebserkrankung haben. Und das passiert dann innerhalb von wenigen Stunden, ne? Dass dann auf einmal für die PatientInnen eine ganz neue Ausrichtung stattfindet und dann ja, dann geht's los. Was machen wir denn jetzt mit dieser neuen Situation? Und das finde ich so spannend bei uns. Da profitieren unsere PatientInnen mit Sicherheit auch davon, dass wir uns im Team so gut verstehen. Mhm. Das ist auch richtig, richtig groß. Also ich habe meine Ausbildung in Salzgotten gemacht, in einem Altenheim, das zu einem Kloster gehört. Und also ich habe die neue generalistische Ausbildung gemacht, war aber dann vor allem langzeitstationär unterwegs. Und da ist man als Pflegefachkraft oder als Pflegekraft schon recht viel alleine so unterwegs. Dann kommt mal der Hausarzt kurz zur Visite, aber das ist ein ganz anderes Verhältnis und man hat nicht so viel mit anderen Berufsgruppen zu tun. Und als ich dann über das Trainee-Programm eingestiegen bin und ich habe mal Probe gearbeitet auf der Station, habe gedacht, oh, das gefällt mir. Und dann war das direkt meine erste Station, nachdem ich fast nur Altenheim kennengelernt habe. Und dann bin ich da auf Station gekommen und habe festgestellt, wow, hier gibt es ganz schön viele Berufsgruppen. Mhm. Und die Menschen, die jetzt bei uns sind und die haben ihre Darmkrebsdiagnose, die werden mitbetreut, wenn sie mögen, vom psycho-onkologischen Dienst. Wenn die jetzt spirituelle Menschen sind, haben wir auch immer die Möglichkeit, da ne, die Seelsorge mit ins Boot zu holen. Natürlich haben wir das behandelnde Ärzteteam, das begleitende Pflegeteam. Dann haben wir Physiotherapeuten da. Bei uns besonders ne, ist auch, dass wir die Ernährungsberatung für sehr wichtig empfinden. Und es ist natürlich auch so, ne, ein Mensch verliert einen Teil von seinem Verdauungstrakt. Ja, wie esse ich denn jetzt? Mhm. Ne? Und diese Menschen, die arbeiten da alle zusammen für ne, die Lebensqualität und den weiteren Weg von dieser Person. Mhm. Und das finde ich wirklich ganz spannend. Gerade Darmkrebs bedeutet für die Menschen manchmal auch oder auch andere OPs, dass sie plötzlich einen künstlichen Darmausgang haben. Das ist ein großes Thema, ne? Das ist erstmal ein großes Thema fürs Körperbild auch. Und ne, was mache ich denn jetzt damit? Jetzt habe ich auf einmal etwas, um das ich mich kümmern muss und ich war noch nie vorher damit konfrontiert.
Ja.
Da steigt dann auch immer der Sozialdienst mit ein. Wir müssen schauen, wo kriegen die Leute das Material her, ne? Können sich die Menschen damit anfreunden, das selber zu versorgen? Da kommt dann vielleicht erst ein Pflegedienst nach Hause. Das muss alles organisiert werden. Und das fand ich in der Corona-Pandemie auch ein bisschen schade, dass ne, Menschen im Krankenhaus, die da arbeiten, das sind ÄrztInnen, das sind Pflegekräfte. Ne? Und dann diese ganzen anderen Berufsgruppen, die vielleicht besonders bei uns in der Menge, so von den verschiedenen Disziplinen, das wurde gar nicht so in den Blick genommen, hatte ich den Eindruck. Und das ist einfach so wichtig. Ne? Mhm. Es gibt Sachen, mit denen kenne ich mich nicht so gut aus, aber ich habe eine Kollegin, die hat da eine 2-jährige Fachweiterbildung gemacht, die kennt sich damit sehr gut aus. Wir haben eine masterqualifizierte Pflegefachspezialistin auf Station, die sich auch mal um Verfahrensanweisungen kümmert und die schaut, okay, was haben wir da? Spannendes, was können wir jetzt, ne, in der Situation noch machen? Wir haben halt auch einfach oft mal Situationen, die sind nicht einfach. Dafür gibt's keine einfachen Lösungen. Und ich denke, da profitieren die PatientInnen sehr davon, dass wir uns im Team so gut verstehen und wir ganz unkompliziert auch sagen können, Mensch, also weil die Oberärzte, die sind auf Station, die kennen die Fälle, die kennen die PatientInnen, die sind in den Visiten mit dabei. Da kann man sagen, ah ja, ne? Da haben wir heute Morgen gefragt, wie sieht's denn aus mit dem Essen? Klappt das schon? Die Patientin hat gesagt, ja, das klappt, ne? So gut klappt das gar nicht, da müssen wir uns nochmal was überlegen. Ah, ja. Also dieser Pflege nimmt ja die Rolle ein, die so am nächsten am Patienten, an der Patientin dran ist. Und dann eben auch die koordinierende Funktion, ne? Sei es die Versorgung, die dann zu Hause erfolgt, dass man mit dem Sozialdienst spricht und sagt, ja, ne, das passt noch nicht so ganz. Oder wir haben auch eine ganz tolle Ärztin, die sich um die palliative Versorgung kümmert.
Ja, das ist der multiprofessionelle Palliativdienst, ne?
Richtig, genau. Denn bei uns haben die Menschen dann vielleicht auch auf einmal eine Krebserkrankung, die lebenslimitierend sein kann. Und man muss gar nicht erst die, man muss wirklich nicht erst auf den letzten Metern sein, um sich Gedanken über Leben und Tod zu machen. Ne? Und was steht eigentlich in meiner Patientenverfügung drin? Habe ich eigentlich schon eine? Was sind denn jetzt meine Optionen? Und ich finde das wirklich klasse, dass wir da auf so ein großes Team zurückgreifen können, wo alle so ihre Schwerpunkte einbringen und wir alle gemeinsam daran arbeiten, dass die PatientInnen gut versorgt sind und auch für ihre Zeit nach dem Aufenthalt das Gefühl haben, so, ich habe alles, was ich brauche.
Also ich muss erstmal ganz herzlich danken für diesen wahnsinnigen Blumenstrauß an Themen, den Sie mir gerade hinlegen. Ich möchte dort anfassen und dort anfassen. Ich muss mich jetzt entscheiden. Ich gehe noch mal ein Stück zurück, nämlich auf Ihre Teil im System, beziehungsweise fand, Sie haben gerade, dem habe ich nichts hinzuzufügen, das wollte ich eigentlich noch sagen, ein wunderbares Plädoyer für Interprofessionalität gehalten. Und jetzt aber Sie genau da mittendrin, in diesem Team, in Ihrer Entwicklung bis heute. Ich habe gehört, Sie haben angefangen in der Generalistik. Das heißt, das ist ja, muss man vielleicht mal dazu sagen, für Leute, die sich jetzt mit dem System nicht so auskennen. Die Pflegeausbildung hat wie alle anderen Ausbildungen immer auch eine Entwicklung durchfahren. Seit jetzt einigen Jahren, ich kann jetzt nicht genau die Zeit sagen, 3-4 Jahre oder so, gibt es die Generalistik vielleicht schon länger. Sie haben
seit 2020,
5 Jahre jetzt die Generalistik, wo die Kolleginnen und Kollegen zu Pflegefachfrauen und Pflegefachmännern ausgebildet werden. Ganz grob gesagt, Sie korrigieren mich, heißt es, man wird für die Pflege ausgebildet und kann dann in die Altenpflege, in das Krankenhaus gehen, wo auch immer hin. Und die Spezialisierung findet dann sozusagen ein Stück statt. Ist das richtig?
Das ist schon auch ein Stück weit die Idee gewesen bei der Einführung des neuen Pflegeberufegesetzes. In der Realität sieht es so aus, dass man sich einen Träger sucht. Deswegen, ich habe einen Freiwilligendienst gemacht und dann musste ich den Corona-bedingt abbrechen und dann bin ich so an meine Stelle im Altenheim gekommen und hätte erst bedenken, dass das auch was ist. Demenz, auch gruseliges Thema. Dann aus der Nähe betrachtet gar nicht mehr so richtig. Bin dann ins Altenheim gekommen, habe einen Ausbildungsplatz gekriegt. Dann sucht man sich eine Schule und dann hat man Außeneinsätze, um diese Pflichtstunden zu erfüllen in der Ausbildung. Und für mich war akutstationär 3 Monate Geriatrie angesagt. Das ist im Grunde dem Altenheim wirklich nicht so unähnlich. Deswegen hatte ich dieses klassische chirurgisch-internistisch-akutstationäre mit so ganz dynamischen Situationen hatte ich in der Ausbildung nicht erlebt. Aber ich habe die ambulante Versorgung gesehen. Ich war in der Reha-Klinik, ich war in der Psychiatrie. Ich habe mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet. Also wir werden auf alle Altersgruppen vorbereitet und auf so die gröbsten Ausrichtungen, also ambulant, akutstationär, langzeitstationär. Und dann können alle, die diesen Berufsabschluss haben, damit überall arbeiten. Und die Idee ist, dass man quasi mit der, ne, Florence Nightingale sagte, wir dürfen uns niemals als fertige Krankenschwestern betrachten. Das Lernen muss immer weitergehen. Also das ist so die Idee. Aber noch gibt es diese Spezialisierung, diesen Rahmen dafür noch nicht. Wir warten. Und das war dann der Grund, weil ich dachte, ja gut, jetzt habe ich die Ausbildung, ich habe den Titel, ich könnte jetzt damit Kinderintensiv machen, wenn ich wollen würde, das ist möglich. Fühle mich dafür aber noch nicht so qualifiziert und ich hatte Lust auf akut und dynamisch und wild und habe mich da...
Sind im Bauchzentrum fündig geworden, akut, dynamisch und wild.
Ja, bin im Bauchzentrum wirklich fündig geworden. Wir haben das eben schon festgestellt, ne? Wovon das Herz voll ist, davon spricht der Mund. Dann habe ich gedacht, ja, okay, was mache ich denn jetzt? Weil ich habe so akut stationär, habe ich nicht so richtig Ahnung, aber ich habe schon Lust da drauf. Und da bin ich auf das Trainee-Programm gestoßen.
Ja,
und
das ist nochmal das wichtige Stichwort. Ja. Danke, das ist ja wie ein Trainee-Programm. Das könnte man einen Satz zu sagen, was das ist.
Das kennt man ja vielleicht aus so anderen Bereichen, aus so Menschen, die so in Lawfirms arbeiten oder so.
In was für Dinge?
In so im Recht. Trainee, dieses Ding, dieses Konzept gibt's ja in vielen anderen Bereichen. Aber in der Pflege gab es das so, als ich habe 2023 Examen gemacht. Ich bin Teil des zweiten Kurses jemals in der Generalistik gewesen, den es an meiner Schule in Paderborn gegeben hat. War dann auf der Suche nach, wie kann ich was kennenlernen, ohne mich direkt festzulegen. Weil sonst hätte ich mich ja ins Blaue beworben für irgendeine Station, hätte überhaupt keine Ahnung gehabt, wie die aussieht, wie das funktioniert und wie sich das anfühlt, da zu arbeiten. Und dann habe ich das mal so gehört, dass es das wohl auch im Gesundheitswesen gibt. Und dann habe ich das Internet gefragt, Trainee-Programm Pflege. Der erste Treffer, den ich bekam, war der vom EVKB. Da habe ich gedacht, ach verrückt, ich komme... Ja, aus dem Paderborner Raum. Bielefeld ist gar nicht so weit weg. Und dann habe ich mir das angeguckt und habe in dem, es gibt verschiedene Ausrichtungen vom Trainee-Programm, pädiatrisch, psychiatrisch und somatisch. Und dann habe ich in dem Trainee-Programm Somatik genau das gefunden, was ich gesucht habe. Also, dass ich in 8 Monaten 4 Stationen kennenlernen kann. Also, dass ich immer 2 Monate auf einer Station arbeite und mir das ganz unverbindlich angucke und dann nach den 8 Monaten sagen kann, okay, jetzt hat mir die Station am besten gefallen, da möchte ich gerne weiterarbeiten. Aber das ist halt auch ergebnisoffen. Ne, man kann am Ende auch sagen, mir hat keine von diesen 4 Stationen so richtig zugesagt, aber ich habe von einer anderen Station, da habe ich mal, habe ich gesehen, der Fachbereich würde mich jetzt interessieren. Das geht auch. Und man hat eben ein ganz tolles Mentoring. Unsere Pflegeentwicklerin hat das bei uns begleitet, ganz klasse. Und Fortbildungstage, 2 im Monat. Und das habe ich, muss ich sagen, nach der Ausbildung richtig vermisst. Also, dass man auch mal die Zeit hat, sich in so einem Klassenraum-Setting hinzusetzen und zu sagen, so, und dann nehmen wir jetzt diesen Fall und dieses Krankheitsbild mal richtig auseinander und gucken, was wir aus pflegerischer Sicht alles für die Leute tun können. Und all das hat mir das Trainee-Programm gegeben. Meine erste Station war tatsächlich das Bauchzentrum. Das war ein, also ne, Bauchzentrum für die Leute, die das jetzt nicht so kennen, muss man sich vorstellen, ne? Ich war vor allem auf der chirurgischen Seite. An den PatientInnen hängt ganz viel dran, was da sonst nicht dran hängt. Ne? Die haben einen Schlauch in der Nase, die haben einen Schlauch im Hals, die haben viele Schläuche im Bauch, die haben einen Schlauch in der Blase, die haben vielleicht auch noch so einen Saugeschwamm auf dem Bauch. Ne? An denen hängt ganz viel dran. Und ich komme vom Hof. Ich brauche ein bisschen Handwerk bei der Arbeit. Und deswegen hat mich, ne, ich habe zum Beispiel auch die Kardiologie ausprobiert, die Station mit den HerzpatientInnen. Und das hat dann viel so mit Medikamenten und Einstellen und Schauen ein bisschen mehr Wasser, ein bisschen weniger Wasser, ne, so, so viel damit zu tun. Und das war mir zum Beispiel, ne, nicht handwerklich genug. Diese Schläuche, die Leute haben, mit denen muss man halt was machen, mit denen muss man arbeiten. Ja. Da muss man mal die Lage kontrollieren, da muss man Beutel wechseln, die muss man ziehen, da muss man, ne, da gibt's Nähte, da gibt's Klammern, die müssen da auch mal irgendwann raus. So, das ist das Handwerkliche, was mich da fasziniert.
Ich kann es mir wunderbar vorstellen. Das ist wunderbar. Ich hänge noch in Ihrer ganzen wunderbaren Energie an Ihrem Weg dahin. Und Sie haben das Stichwort schon genannt. Sie haben einen Freiwilligendienst gemacht, den Sie abbrechen mussten, Corona-bedingt. Der hat Sie wohin geführt, der Freiwilligendienst?
Also ich habe nach dem Abitur über die Franziskanerin Salzkotten am MATS-Programm teilgenommen. Das hieß damals noch MissionarInnen auf Zeit. Ist jetzt ein bisschen, dieser Titel hat mich, weil man das googeln kann, auch fast meinen Platz in der wunderbaren WG, in der ich jetzt lebe, gekostet. Ne, weil es hört sich so Hardliner-mäßig an, ist es aber gar nicht. Ne, MATS steht jetzt für Mitleben auf Zeit.
Aber früher hieß es Missionarin auf Zeit?
Ja, genau.
Und Sie waren, sagen Sie mal das Land?
In Malawi, in Ostafrika.
Ja. Erzählen Sie erst mal, was Sie da gemacht haben.
Ich habe da als mit meiner Mitfreiwilligen zusammen in einem Dorf, nämlich Madisi, in einem Projekt für AIDS-Waisen gearbeitet. Das ist eine Schule. Also in dem Land ist es schon ganz üblich, auf ein Internat zu gehen. Aber das ist eben eine Schule in einem Dorf gewesen, denn wie das sprichwörtlich so heißt, dass man im Grunde schon ein Dorf braucht, um ein Kind zu erziehen. Und es ging dann eben darum, die Menschen mit und ohne, oder die Kinder mit und ohne Eltern gut aufzuziehen und auf eine gute Laufbahn zu bringen. Und da habe ich dann in einer Schule mitgearbeitet und ich habe da ganz spannende Erfahrungen sammeln dürfen. Ist ja ein ganz anderes Schulsystem, als wir das heute bei uns haben. Und meine Mitfreiwillige hat da im Krankenhaus gearbeitet. Und dann haben wir zusammen Mittagspause gehabt. Und ich hatte immer nicht so viel zu erzählen. Sie hatte immer unheimlich viel zu erzählen.
Kann man sich gar nicht vorstellen.
Ja, ist verrückt. Ich hatte auch ehrlich gesagt nicht so eine ganz so gute Zeit. Ach. Es ging aber mir auch vor allem darum, dass ich nicht wusste, wohin mit mir. Mhm. Ne, irgendwann ist der Freiwilligendienst zu Ende und dann muss man entscheiden,
was macht
man.
Wobei der früher zu Ende war, als Sie wollten, weil Sie mussten nach 7 Monaten abbrechen wegen Corona. Aber gut, das ist leider so, das müssen wir jetzt, da wissen alle wie mit dieser Zeit, aber ist ein bisschen schade, ja.
Nee, oder also für mich war es im Grunde das Beste, was hätte passieren können.
Aber wenn wir da nochmal anknüpfen, das Thema Missionarin auf Zeit. Sie sagten ja schon, Ihre Kolleginnen in der WG später, die haben offenbar waren ein bisschen kritisch. Was steckt da dahinter, Missionarin auf Zeit zu sein? Wie ist das verknüpft ganz konkret für Sie? Also es ist ja.
Also es geht im Grunde darum, dass man mitlebt, mitbetet und mitarbeitet und so die Lebensrealität teilt und dann quasi durch das Vorleben oder das Kennenlernen, wie andere Menschen leben. Im Grunde ist der Sinn dieses Programms, was ja auch weltwärts gefördert ist, also auch durch den Staat, geht es darum, spannende Lektionen aus anderen Lebensrealitäten zu erfahren, so in den gegenseitigen Austausch zu kommen. Also nicht so, wie das im Mittelalter der Fall ist. Und eben, es gibt auch einfach viele Menschen, die weniger privilegiert leben als wir. Und das ist ja auch, ja, ich meine, wir leben auch so privilegiert, weil der Westen immer auch gut im Ausbeuten gewesen ist. Das muss man ja einfach ganz klar so sagen. Ja.
Und ich finde nochmal, also wenn ich es nochmal erwähnenswert finde, das muss man ja für europäische Ohren, nicht allen ist das vertraut, sagen, da wo Sie gearbeitet haben, AIDS-Waisen, das ist ja ein wichtiger Schwerpunkt in afrikanischen Ländern, das können Sie nicht wissen. Das ist schon ein bisschen länger her, mal in Tansania in einem AIDS-Waisen-Projekt arbeiten dürfen, aber ein wichtiger Dienst da ja, weil das Phänomen ist, dass viele Kinder in relativ jungen Jahren ihre Eltern an diese Krankheit verlieren und dann als sogenannte Childhood Families, also häufig die ältesten Geschwister ja, ich wollte jetzt gerade sagen, weil sie vom Hof kommen, die Aufzucht der Kleinen übernehmen, aber die Erziehung der Kleinen übernehmen, um sich um die Familien kümmern. Und deshalb, weil solche Organisationen ja sehr wichtig sind, dass die Unterstützung bekommen und so weiter und so fort. Das wollte ich gerade noch mal ins Gedächtnis rufen oder nochmal wichtig darstellen. Sie haben die Stichworte gesagt, Sie sind über die Franziskanerinnen Salzkotten beim Ostwestfalen, also ich bin zwar kein Ostwestfaler, aber so viel habe ich schon gelernt, geht sofort der Gedanke an. Sie kommen aus einer sehr katholischen Gegend, das heißt, bei den Franziskanerinnen sind Sie wahrscheinlich auch Teil der katholischen Kirche. Welche Rolle spielt Glauben in Ihrem Leben? Was bedeutet das für Sie?
Ist schon richtig wichtig. Und also ich komme nicht aus so einem katholischen Elternhaus. Das ist eine Prägung, die hat sich so bei mir ergeben, mehr so im Alltag des katholisch Seins. Und dann habe ich ganz viele spannende Menschen getroffen. Also natürlich ist die katholische Kirche auch gerade sehr im Umbruch und verliert an Bedeutung in der Welt und so, das ist ja alles klar und es gibt viele Dinge, die Menschen dazu verleiten, gar nicht so positiv auf Kirche im Allgemeinen und katholische Kirche im Speziellen zu blicken. Das war für mich als Kind aber noch gar nicht so relevant. Ne? Ja. Und das war, Rom war für mich unheimlich weit weg. Da habe ich eine gute katholische Prägung in der Grundschule schon erfahren und dann hatte ich fantastische Geistliche, die mir diese Begeisterung da gut vermitteln konnten. Und dann habe ich immer mehr Ehrenämter dazu gewonnen. Deswegen bin ich jetzt schon ziemlich viel auch unterwegs für die katholische Kirche. Und ich habe Spaß daran zu gestalten. Und das ist eigentlich die Idee auch hinter dem MATS-Programm. Also, dass man quasi mit der reichen Erfahrung, die man hat, wir hatten eine ganz, ganz intensive Vorbereitungszeit. Über ein halbes, dreiviertel Jahr haben wir uns auf die Ausreise vorbereitet bei den Franziskanerinnen in langen, langen Seminaren zu allen möglichen Themen, ne? Postkoloniale Theologie, alles Mögliche haben wir, also so guter Umgang miteinander, haben wir uns da drauf vorbereitet und das war eine ganz spannende Zeit. Und dann kam ich wieder und es geht dann darum, was man dazugelernt hat, in die Gesellschaft, in die man zurückgeht, einzubringen. Und ja, das bedeutet für mich heute, dass ich Messdienerin, Messdienerleiterin, Lektorin, Kantorin, Katechetin, Wortgottesfeierleiterin und Pfarrgemeinderatsvorsitzende bin.
Jo.
Ja. Und
das, Sie sagen das so, als sei das mal irgendwie so nebenbei. Das ist ja eine ganze Menge. Wie sind Sie da auch ein Stück Kämpferin? Ich will es mal so formulieren. Wie erleben Sie sich denn da als Frau gerade in der katholischen Kirche in der Rolle?
Ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich froh, dass ich das ehrenamtlich machen kann. Ne? Also ich bin auch gut vernetzt so und ich stelle fest, dass Berufskatholikin sein gar nicht so beschwerdefrei möglich ist. Ne? Also ich habe mich auch während dieses Prozesses das immer weiter in das Netz oder auch mal so mit der Berufungspastoral in Paderborn im Kontakt zu stehen und da Sachen zu machen und zu Netzwerken und so, habe ich auch zwischendurch immer gedacht, Mensch, ne? Und das kann ich alles machen als Frau in der katholischen Kirche, ohne Theologiestudium. Aber ich meine, in der katholischen Kirche sind ja alle Frauen gleich, egal ob mit oder ohne Theologiestudium. Doch, das finde ich richtig spannend, denn es gibt sie, die Menschen, die wirklich einfach Lust haben, auch Glauben in Gemeinschaft gut zu leben. Und dann ist es auch egal, welchem Geschlecht man angehört. Also ich erlebe das super, also sonst würde ich auch nicht so viel machen, wie ich mache, wenn ich das Gefühl hätte, oh, da werden mir ständig Steine in den Weg gelegt. Also es ist auch schön, katholisch in Salzkotten zu sein.
Das will ich unbenommen glauben. Und ich will das völlig wertfrei auch fragen, weil ich habe da viel zu wenig Ahnung, sondern eher in dem Teil, wie Sie es erleben. Und ich mich frage dennoch jetzt sozusagen, ist es der Teil, wo Sie sagen, und dennoch wünschten Sie sich gerade als Frau gerade eine Entwicklung innerhalb der katholischen Kirche? Oder sagen Sie das jetzt, weil Sie sagen, für mich ist das gerade sehr konkret ganz hilfreich, weil ich in meiner beruflichen Perspektive meine Arbeit machen kann und mich dennoch ehrenamtlich engagieren kann? Aber es klang ja doch durch, als es beruflich sich zu verwirklichen ist, vielleicht doch etwas herausfordernder.
Das ist auf jeden Fall so. Also ich habe wirklich, in Malawi sind die Gottesdienste sehr lang. Und das Schöne an der katholischen Kirche ist ja auch, dass Liturgie funktioniert immer gleich. Da, auch wenn man nicht so viel versteht, weiß man ganz genau, ach, wir sind beim Credo. Da habe ich auch immer in der Kirche gesessen und gedacht, wohin soll's denn gehen? Ne? Diese Gleichnisse von dem, der sein Talent verbuddelt hat und gut drauf aufgepasst und nicht was draus gemacht hat, ne? Auf den war Gott dann am Ende salopp gesagt ein bisschen sauer, der hätte mal was daraus machen sollen. Und dann saß ich da und dachte, verdammt, ne, jetzt bin ich hier und ich kann das und das und das gut und das nicht so. Was mache ich denn jetzt damit? Und dann habe ich wirklich ganz, ganz verzweifelt gesucht, wohin soll ich denn jetzt?
Ja, und wenn ich das richtig verstanden habe, Sie haben in Bezug auf diese Zeit in Malawi ja gesagt, wenn Sie es so gesagt haben, mich hat diese Zeit zu einem reflektierenden und bewusster lebenden Menschen gemacht, der mit neuen Aufgaben auf alte Tatsachen blickt. Haben Sie das gesagt? So habe ich es gelesen.
Ja, ungefähr. Ja.
Ich finde das nochmal das Stichwort, das ist jetzt schon ganze Zeit zwischendurch angeklungen, aber das finde ich gerade auf den Weg, der dann gekommen ist, nochmal ein Stück, so ein Punkt von Beruf und Berufung. Also etwas zu tun als ein Beruf, womit man sein Geld verdienen muss, das ist ja auch wichtig, um eine ökonomische Sicherheit zu haben. Aber wo sind nochmal aus Ihrem Erleben diese Punkte, wo Sie sagen, das, was ich mache, ist für mich auch ein Stück Berufung?
Ja, ich habe im Grunde die ganze Zeit, das Ding von einem entwicklungspolitischen Freiwilligendienst ist im Grunde, dass man versucht, so angewandte Nächstenliebe zu leben. Und das habe ich, die Sinn und Unsinnhaftigkeit von Freiwilligendienst ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber das hat sich noch nicht so richtig und so vollständig für mich angefühlt. Und in dem, was ich jetzt mache, ist das so viel besser. Also ich habe dieses Praktikum, mein Freiwilligendienst war zu Ende, ich habe das Praktikum im Altenheim gemacht und dann nach 2 Wochen Ausbildungsvertrag unterschrieben. Ich habe das gemacht und es hat sich so richtig angefühlt, weil das ist so richtig unmittelbar. Denn die Aufgabe der Pflege ist ja im Grunde in super vulnerablen Situationen professionell und empathisch zu begleiten. Also man muss gleichzeitig eine Menge Fachkompetenz mitbringen, darf nie irgendwie darauf reinfallen, jetzt fertig ausgelernt zu sein und trotzdem so unheimlich menschlich, menschlich zu sein und zu begleiten. Und wenn ich auf Station bin, bin ich da als Xenia mit allem, was ich bin und allem, was ich vorher erlebt habe. Und ich treffe auf einen Menschen mit allem, was er ist und alles, was er vorher erlebt hat. Und ich bringe so mein Fachwissen, meine Handlungskompetenzen, mein Handwerk mit und dann treffen wir da aufeinander und das ist so unmittelbar, das fühlt sich so richtig an für mich. Ich habe da endlich den Ort gefunden, wo ich mich gut einbringen kann, also wo ich aus meinen gottgegebenen Fähigkeiten, Ressourcen das machen kann, wo meine Mitmenschen einen großen Profit draus haben und ich freue mich immer, wenn mir Leute das auch rückmelden, um die ich mich kümmere und bemühe. Mhm. Und ja, ich bin so dankbar, dass ich ich sitze in Malawi in der Kirche und denke, verdammt, wohin mit mir? Und jetzt bin ich da und ich habe das Gefühl, boah, ich bin richtig, richtig hier.
Von Malawi ins EVKB. Das ist wunderbar, dass Sie da, so wie Sie da sind, dabei sind. Und wenn Xenia Neisemeier mal nicht auf Station ist und all ihre Ehrenämter lässt, sondern irgendwas macht, was ihr gefällt und was Schönes ist, was machen Sie dann?
Dann bin ich im Gym. Ne? Es ist schön, wenn man einen großen Arbeitgeber hat, dann hat man auch große Corporate Benefits.
Ach so. Wunderbar. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und diesen wunderbaren Einblick in Ihre Arbeit und das Dorfzentrum. Schön, dass Sie da gewesen sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Das war 24/7, der Podcast des Evangelischen Klinikums Bethlehem.